Melia und ich, we are back to talk about die Jahreskreisfeste. Wir sind jetzt bei Samhain angekommen. Man sieht es an meinem dunklen Outfit für all diejenigen, die gerade das Video sehen. Wenn ihr gerade zuhört, wir haben seit neuestem, wir haben einen Videopodcast draus gemacht. Ihr könnt euch auf Spotify, könnt ihr uns jetzt auch beim Reden und wild gestikulieren, zumindest ich bin eine wilde Gestikuliererin.
Ich glaube, wir sind es beide.
Könnt ihr uns jetzt beiden auch zuschauen. Und wir sprechen heute, wie gesagt, über Samhain, das Jahreskreisfest. Ganz kurz vielleicht zum Start, wie spricht man das Jahreskreisfest aus? Weil ich glaube, gerade bei Samhain ist es nochmal trickier wie bei allen anderen. Man spricht theoretisch oder eigentlich spricht man es Sauwen aus. Sauwen, jetzt habe ich es falsch gesagt.
Sauen.
Sauwen. Du sagst es.
Sauen.
Sauwen, genau,
Genau.
Sauwen. Man kann aber auch Samhain sagen. Also ich finde es jetzt auch teilweise,
Ja.
ich finde es jetzt nicht verkehrt, wenn man es jetzt auch mal
Nein,
Samhain
nein.
sagt.
Mittlerweile hat sich das aber, glaube ich, auch schon ziemlich
Ja.
eingebürgert, dass man Samhain sagt, weil das Samhain kommt ja aus dem Altirischen,
Genau.
wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, beziehungsweise aus diesem eben keltischen Raum und ist halt ein übertragenes Wort.
Yes. Also deswegen nennt es, wie ihr wollt, aber theoretisch sagt man es Samhain. So circa.
Wir bleiben jetzt, glaube ich, mal bei Samhain, dann wissen wir alle, wovon wir
Kann
sprechen.
man
Ja.
nichts falsch machen.
Ja.
Und Samhain, wir werden jetzt weiter, wie gesagt, Samhain sagen. Samhain steht am Jahreskreisfest Beltane gegenüber oder auch Beltane genannt. Und Beltane markiert den Anfang des Sommers und Samhain markiert ebenso mehr den Anfang des Winters. Also wir sind jetzt noch nicht so richtig 100% im Winter angekommen, aber wir gehen jetzt eben in den Winter über. Und Milja, magst du uns mal erzählen, was wir überhaupt zu Samhain, was feiern wir da überhaupt konkret?
Also das Samhain wird ja als das keltische Neujahr bezeichnet, beziehungsweise auch als das Ahnen- und Totenfest, wo wir unsere Ahnen ehren, wo wir auch das Vergangene feiern und ins Jahr zurückblicken, bevor jetzt alles stirbt in der Natur und wir übergehen in einen neuen Zyklus.
Ich habe am Anfang noch vergessen zu sagen, wann ist Samhain überhaupt? Bin elegant drüber gegangen.
Also es wird offiziell mit 31.10. gefeiert, auch das, was wir als Halloween natürlich kennen, aber es zieht sich bis zum 2. November. Wir haben den 31.10., dann den 1.11. und den 2.11. mit Allerheiligen und Se aller Seelen, die
Genau.
auch zu der Zeit gefeiert werden. Also wir sehen, dass das Fest um diese Tage sich allgemein über unsere Ahnen, Vorfahren und Verstorbenen handelt.
Yes, absolut. Es ist unter Anführungszeichen das keltische Neujahr oder Silvester, wie auch immer man das sagen möchte, weil in dieser Zeit eben, wir werden auch jetzt noch viel mehr darüber sprechen, alles in der Natur stirbt eigentlich jetzt ab. Ja? Sehen wir vielleicht jetzt momentan noch nicht draußen, weil es noch immer viel zu schön ist bei uns momentan in Österreich. Aber es beginnt jetzt eigentlich die ganze Natur abzusterben und der Zyklus beginnt jetzt von neuem. Wenn wir jetzt in die dunkle Jahreshälfte übergehen, ja, keimt alles im Dunkeln heran. Der Samen eben keimt jetzt so im Dunkeln heran und dann im Frühling erblüht eben ganz wunderschön alles. Deswegen so diese Thematik von Tod und Transformation, die sehen wir jetzt eigentlich überall in der Natur. Gerade dann so im Herbst, ja, wenn dann überall schon dieses tote Laub am Boden liegt.
Genau.
Eben die Blätter, na, färben sich dann so braun, gold, orange. Also es transformiert sich eben
Ja.
so richtig alles. Und deswegen Tod und Transformation ist diese Thematik, die uns jetzt ganz stark begleitet. Wir sehen das auch, der Skorpion zum Beispiel, das ist dann auch das astrologische Tierkreiszeichen, das mit dieser Zeit verbunden wird. Der Skorpion steht auch für Tod und Transformation, ja, der sticht. Vielleicht kannst du uns ja gleich noch mehr dazu
Ja.
erzählen. Und die Todeskarte im Tarot steht auch mit dieser Jahreszeit in Verbindung.
Genau.
Lia, kannst du uns mehr dazu
Also wir
erzählen?
sehen, dass da einfach alles überlappt und wir haben das Thema Tod und Transformation in der Natur, also im Außen. Wir haben es auch mit uns selbst, weil das Jahr, das lineare Jahr, sich dem Ende zuneigt und wir genauso zurückblicken, was geschafft worden ist in diesem Jahr und was wir gehen lassen möchten. Wir ziehen uns nach innen zurück. Die Todeskarte im Tarot steht ja nicht nur für den physischen Tod. Auch hier bitte mit Vorsicht zu genießen. Also
Ich wollte gerade sagen, ja,
sie steht
eigentlich.
eigentlich kaum für den physischen Tod, sondern eher eben für diese Transformation. Tod als Transformation, dass etwas Altes geht und was Neues kommt. Und der Todeskarte im Tarot, aber eben auch dieser Zeit Ende Oktober, Anfang November ist der Skorpion als Sternzeichen zugeordnet. Und wir haben hier durch ihn einmal dieses ganz in unsere Tiefen gehen, in die Dunkelheit hervorholen, unsere Schatten hervorholen. Es ist Schattenzeit, es ist auch Schattenarbeitszeit. Mit Schattenarbeit magst du vielleicht sagen, was wir darunter verstehen unter Schattenarbeit, weil wir doch sehr viel damit arbeiten, alle beide.
Kann ich es in einem Satz zusammenfassen? I will try. Der Schatten ist im Endeffekt all das, was man, ich möchte nicht sagen, was man von sich selbst wegstößt, aber es ist so dieses, man setzt das, unseren inneren Schatten auch ganz oft mit unserem inneren Gold gleich, weil es ist alles, was ich vielleicht, wenn ich in der Kindheit, ja, wenn mir in der Kindheit oft gesagt wurde, sei leise, sei nicht zu laut, ja, dann werde ich vielleicht heutzutage, jetzt 30 Jahre später, werde ich mir das selbst untersagen, eine laute, unter Anführungszeichen, Person zu sein. Und deswegen werde ich dann vielleicht immer, werde ich mich vielleicht kleiner halten, werde ich mich zurückhalten in solchen Situationen. Deswegen, ja, doch, es also ist alles
von so ein bisschen Unterdrückte, genau, und Unterdrückte. Versteckte.
Ja.
Und was ja auch gerade mit der Schattenwelt oder auch mit der Anderswelt etwas ist, was wir nicht auf den ersten Blick sehen. Und sobald es dunkel wird, sehen wir auch nicht mehr so gut. Man sieht nicht mehr so viel. Ja? Und hier geht es, bei Schattenarbeit geht es ja darum, diese Schatten in Licht in diese Schatten zu bringen, ja, und dieses Gold in dem Fall sichtbar zu machen. Und bei Samhain würde ich sagen, dass es da eher darum geht, zum einen diese Schatten hervorzuholen, aber auch in Bezug auf unsere Ahnen in die Anderswelt, sich mit der Anderswelt zu verbinden. Und wenn wir von Anderswelt reden, man sagt gerade zu Samhain, aber auch zu Beltane, also diese zwei Feste, die einander gegenüberliegen, Beltane auch bekannt als Walpurgisnacht, dass das so Zeiten im Zyklus sind, wo der Schatten, nicht der Schatten, der Schleier zur Anderswelt, jetzt bin ich schon ganz im Schatten, wo der Schleier zur Anderswelt dünner ist, ja, wo wir uns viel leichter verbinden können, wo wir viel leichter Zugang bekommen, zum einen, um Ahnenthemen zu heilen, uns damit zu konfrontieren, zum anderen auch Informationen aus der Anderswelt zu bekommen. Und das ist ja das Spezielle und Besondere an dieser ganzen, ja, Jahreskreisarbeit und mit diesen alten Festen und Ritualen, dass wir immer so ein bisschen, ja, mit dieser Anderswelt grad wandern. Ja? Und yes. Früher gab es ja keine Lichtquellen wie heute. Es gab ja kaum elektrisches Licht, Laternen, bla bla bla. Und die Leute hatten wirklich Angst vor der Dunkelheit und haben sich halt ihre Wege gesucht, was sie da finden in der Dunkelheit oder wie sie damit umgehen.
Yes, absolut. Genau auf das, was du gerade sagst, da komme ich gleich zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Halloween. Ich glaube, viele von uns verbinden dieses Fest ganz stark mit Halloween. Wie gesagt, das findet am 31. oder es beginnt so am 31.10. Wir kennen das, wie gesagt, heute als All Hallows Eve. Und was hat es damit einfach auf sich? Hängen diese zwei Feste zusammen oder wie sieht man das? Eben, was Similia gerade gesagt hat, ja, in den sogenannten, früher hat man das auch Geisternächte genannt, weil es eben, es war früher stockdunkel einfach draußen ohne der Straßenbeleuchtung. Und da hat man natürlich Gefahren hinter jeder Ecke einfach vermutet. Und deswegen hat man früher auch oft nach Einbruch der Dunkelheit das Haus jetzt vielleicht nicht mehr gar so oft verlassen, wie wir das vielleicht heute noch tun. Weil eben, wenn draußen keine Straßenbeleuchtung auf mich wartet, werde ich vielleicht doch einfach Respekt vor der Dunkelheit haben. Und deswegen früher, wenn man dann doch nach Dunkelheit noch das Haus verlassen hat, hat man definitiv nicht über die Schulter geschaut, weil potenziell warten, haben Geister hinter uns auf uns gewartet.
Ich schaue immer über die Schulter.
Und wollten uns mitnehmen. Und deswegen, und davon kommt auch angeblich dieser Brauch, sich zu verkleiden, weil die Leute früher sich dann in diesen Zeiten teilweise als Geister verkleidet haben, damit die Toten ja nicht auf die Idee kommen, einen mitzunehmen, weil man war ja ebenfalls ein Geist, ne? Und deswegen dieser Brauch kommt aus dieser Zeit angeblich, oder aus dieser Zeit, aber halt früher von diesem Ritual, sich da teilweise selbst zu verkleiden. Genauso auch zum Beispiel, wo wir heute, ich habe in der letzten Woche so viel Kürbis gegessen, das weißt du, warst eh auch letzte Woche bei mir. Ich habe jetzt schon begonnen, ganz viel Kürbis zu essen. Und wo wir heutzutage eben den Kürbis sehr viel dafür nutzen, hat man früher Rüben genommen und man hat in die Rüben, die hat man eben auch so ausgehöhlt und eine Kerze reingegeben und man hat ihnen aber auch wirklich immer so Grimassen reingeritzt. Und die Kerze, also die Lichter, die sollen einerseits unseren ganzen Verstorbenen, unseren ganzen Ahnen den Weg weisen. Und die Grimassen sollen auf der anderen Seite die bösen Geister fernhalten. Mhm. Und auch davon kommt einfach diese Tradition, dass wir halt einfach heute die Kürbisse aushöhlen und Grimassen reinschneiden. Und man dachte auch zu Halloween, dass halt so Feen so Streiche spielen. Mhm. Na, kennen wir auch von so Kobolden oder Feen, von so ganzen Wesen da, dass sie dann unsere Schlüssel verstecken oder Gott weiß was, so in die Richtung. Und darauf geht heute der Brauch zurück, dass dieses amerikanische Trick-or-Treating, ja, also Süßes, sonst gibt's Saures, kennen wir, glaube ich, auch mittlerweile alle, wo man dann eben so kleine Streiche spielt, wenn man nichts Süßes bekommt. Mhm. Ich wollte vorher noch sagen, was mir auch noch eingefallen ist, wie du über die Anderswelt gesprochen hast. Man nennt ja Samhain, angeblich heißt das Wort ja Vereinigung. Mhm. Und da geht es ja auch um diese, glaube ich, Vereinigung mit der Anderswelt, oder?
Genau. Ja, aber eben dieses in Verbindung treten mit der Anderswelt und auch mit unserer Vergangenheit bzw. unseren Vorfahren. Ich glaube, was wir ganz oft vergessen, ist, dass wir ja die Erben unserer Ahnen sind und wir aber auch die Ahnen der Zukunft sind und dass das sehr wohl Verantwortung mit sich trägt. Ja? Was wir heute auflösen, woran wir heute arbeiten, geben wir auch nicht weiter, beziehungsweise in einer neuen Form weiter. Und das ist immer wieder die Erinnerung, auch aufzuräumen, auch in unserer Vergangenheit, in unserem Erbe. Und wenn wir das mit den Lichtern, ja, dieses ihnen helfen, überzugehen in die Anderswelt. Also es ist natürlich auch eine Zeit, wo wir Ahnen bzw. dann Seelen, die ihren Weg noch nicht in die Anderswelt gefunden haben, wo wir ihnen helfen, darüber zu gehen. Das geht aber auch zu jeder anderen Jahreszeit. Also das ist dadurch, dass ich damit arbeite, weiß ich, es geht zu jeder anderen Zeit auch, wann immer eine Seele bereit ist, überzutreten, aber hier kann man das nochmal in dieser Zeit verstärkt unterstützen. Und es ist aber eben auch eine Zeit, wo wir Ahnenrituale machen, indem wir uns mit ihnen verbinden. Also ich mache da jedes Jahr jetzt oder seit einigen Jahren jedes Jahr um die Zeit eine Session, wo wir ein Ancestor Blessing machen und ein Ancestor Healing, um auch einfach immer wieder in dieses Ahnenfeld, in diesen Ahnenzirkel zu treten. Und wir kriegen ja jedes Mal andere Infos. Also das ist nicht jedes Jahr dieselbe Message. Ja. Und so wie mit der persönlichen Arbeit wir immer nur Schichten abtragen, es gibt da kein Fertig. Von Jahrhunderten und Jahrtausenden Vorfahren hat sich ein bisschen was angesammelt, wie wir auch in nicht nur aktueller Weltgeschichte, sondern überhaupt in den letzten Jahrzehnten sehen, da ist noch ein bisschen was aufzuräumen.
Wir arbeiten ja auch, das war das erste Jahr, glaube ich, wenn wir uns kennengelernt haben, haben wir auch mal wirklich so ein Ahnenritual bei der Melia zu Hause gemacht und haben wir da ja auch mit 7 Generationen oder wie viel, 9, ich weiß gar nicht mehr, 7 glaube ich waren
es. Ich glaube es waren 7, aber ich arbeite mit bis zu 24.
Ja, also könnt ihr euch vorstellen, it cray cray.
Es sind ein paar Nullen hinten dran, wie viele Menschen leben, das sind ja. Aber da auch wichtig nochmal zu sagen, die Unterscheidung oder wie ich das in meiner Arbeit unterscheide, die Ahnen sind unsere physischen Vorgänger, also Mutter, Vater, Großeltern und, die uns zum einen genetisches Erbe, also physisches Körpererbe vererben, transgenerationales Erbe im Sinne auch von Emotionen, von Ballast. Und natürlich auch das, was wir im Laufe unseres Lebens durch Konditionierung von unseren Familien, Mitmenschen mitgegeben bekommen. Und wenn wir von der Seele sprechen, dann ist es, wenn du an Inkarnation und Wiedergeburt glaubst, eben noch ein weiteres Element, das vor dir andere Leben hatte. Das heißt, das muss nicht mit dieser Familie, mit dieser Ahnenfamilie gewesen sein. Ja? Vielleicht war es das auch in einer anderen Konstellation. Das ist dann das Thema, wo wir sagen, okay, in einem früheren Leben war die Seele meiner Mutter meine Schwester oder sie war, keine Ahnung, mein Geliebter oder so. Und da kann es sein, da treten wir schon längst aus dem 3D-Universum aus. Ja? Und das sind aber einfach verschiedene Layers. Und auch das ist etwas Spannendes, genau zu dieser Zeit, wo eben diese Anderswelt offener ist, die Schleier dazu offener sind, wo wir uns mit all diesen Ebenen verbinden können.
Ja.
Nichtsdestotrotz geht das zu jeder Jahreszeit, wenn du dich dazu gerufen fühlst. Also ich würde es jetzt nicht auf Force und auf Zwang machen, weil jetzt haben wir Samhain und jetzt muss ich unbedingt hier Ahnenheilung und Ahnenarbeit betreiben. Nein, also wenn du es nicht fühlst, dann mach es bitte auch nicht, weil das doch ein sehr sacred Ceremony und Space ist, den du da eröffnest und betrittst. Und genau das auch der Punkt ist, wann Ahnen, Feen und sonstige Energien, Wesen, whatever, vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, ungemütlich werden.
Crazy. Kannst du vielleicht uns kurz mal durchsprechen, wie läuft ein Ahnenritual so circa bei dir ab? Weil ich glaube, wenn man sowas noch nie gemacht hat, ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellt, wie das genau abläuft. Ich glaube, ich hätte vorher auch absolut keinen Tor gehabt. Und es ist eigentlich jetzt eh gar nicht so nah Hokus Pokus, oder vielleicht schon, aber wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann. Aber das war trotzdem, ich kann kurz erzählen, was bei uns damals einfach war. Wir haben es damals zu dritt gemacht, wir waren insgesamt zu viert. Das war die Sabine, das war die Steffi und das waren du. Genau. Und wir haben einfach vorher unseren Stammbaum einfach zusammengestellt, so circa, was wir uns erinnern konnten.
Ahnentafel bitte, weil Ahnentafel und Stammbaum sind auch zwei verschiedene Sachen. Wir verwenden nämlich immer Stammbaum. Ja. Beim Stammbaum ist aber tatsächlich der männliche Stammhalter gemeint. Wir meinen einen Ahnenbaum, also wo wirklich auch beide Seiten von beiden Familien, von denen du stammst sozusagen, aufgezeichnet sind. Also wenn du ein Ahnenritual machst, bitte verwende eine Ahnentafel, wo alle mit einbezogen werden und nicht nur, die Stammhalterlinie. Ja.
Genau. Und ich habe auch damals, das weiß ich auch noch, damals, ich habe damals extra mit meiner Mutter auch drüber gesprochen und habe auch meine Mama gefragt, so okay, was haben wir da noch? Also auch das kann ich empfehlen. Ich finde auch immer, sowas eröffnet dann vielleicht auch manchmal vielleicht eh auch schöne Konversationen.
Ich finde auch, das ist schon Teil des Rituals, eben überhaupt in die Thematik einzutauchen und Fragen zu stellen und sich zu überlegen, hey, wenn ich da mal anfangen würde, das aufzuzeichnen, wen nehme ich da rein, wo ist eine Lücke, wo fehlen mir einfach Informationen, und sobald man da irgendwie ins Gespräch kommt mit Familienmitgliedern, dann ist man schon mitten im Prozess und im Ritual. Ja, das ist einfach Teil davon.
Ja, genau, cool. Sonst irgendwas, was du darüber erzählen kannst, möchtest?
Also du hast mich gefragt, wie so ein Ritual ausschaut. Ich würde mal allgemein sagen, wenn ihr wenig Erfahrung in dem Bereich habt, dann würde ich ehrlicherweise abraten, das alleine durchzuführen, weil die Ahnenwelt, ich meine, Schamanen haben über Jahrtausende Zeremonien entwickelt und diese ganze Welt, waren eingeladen von dieser Welt, diese Sachen zu machen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Regeln gibt, aber
ich würde aber auch ehrlicherweise gar nicht wissen, wo ich anfange. Also weißt du, was ich meine? Ich würde sowieso, geht's einfach zu Melia oder halt zu jemandem anderen?
Okay? Ja, geht's zu jemandem, dem ihr vertraut und wo ihr euch einfach sicher fühlt und das Gefühl habt, okay, die Person hat eine Ahnung, wovon sie spricht und kann auch diesen Space halten. Weil wir
ich glaube, das ist wichtig, diesen Space halten.
Du bewegst dich nun mal in ein energetisches Feld, wo Energien arbeiten, auf die wir nicht immer Zugriff haben und die natürlich auch etwas aufrühren können oder aufrütteln können. Und ganz, ganz wichtig, aber das gilt für jedes Ritual, jede Form von energetischer Praxis oder Ritualarbeit oder zeremonieller Arbeit, geh mit reiner Intention und reinem Herzen hinein. Und sobald da jetzt eine Negativität drinnen ist, dann ist es auch das, was uns zurückgespiegelt werden wird. Wenn wir Ahnenrituale machen, dann möchten wir uns mit dem gesamten Feld verbinden. Das ist zumindest so, wie ich arbeite. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die gerne nur ein Feld, nämlich nur das weibliche oder nur das männliche behandeln. Wir bestehen aus beiden und ich bin davon überzeugt, wenn wir an einer Thematik arbeiten, dann müssen wir auch immer beide mit einbeziehen, sonst ist das einfach in Disbalance.
Milja, ganz kurz auch vielleicht, warum wollen wir überhaupt Ahnenarbeit machen? What's the purpose? Und da, weißt du, was ich meine?
Ja, wir wollen Ahnenarbeit machen, um vor allem auch Unaufgeklärtes oder Unaufgearbeitetes aufzulösen. Jedes Thema, das wir haben, hat meistens auch irgendwo eine Wurzel in unserer Family, in unserer Ahnenlinie oder halt in diesem Feld. Also du kommst nicht immer mit dem Package, das du hast, alleine auf die Welt und arbeitest, schaff dir das alleine an. Ja? Sondern wir kriegen vieles auch einfach mit und es ist dann an uns, das zu verarbeiten oder aufzulösen. Also deswegen machen wir Ahnenarbeit. Aber gleichzeitig laden wir auch unsere Ahnen ein, uns in diesem Leben zu unterstützen, ja, uns Messages zu geben, uns Botschaften zu geben, uns daran zu erinnern, was ihre, ja, ihr Erbe, ihre Geschenke an uns sind, Fähigkeiten. Es passiert ganz oft, dass wir von unseren Ahnen Messages bekommen, wie die uns an Talente erinnern, die wir vielleicht schon aus unserer Kindheit vergessen haben oder an Tätigkeiten, die wir ganz intuitiv machen und gar nicht wissen, wieso kann ich das eigentlich, ja. Und das sind meiner Meinung nach Gründe für Ahnenarbeit. Mhm. Und so läuft es dann auch in einer Ahnen-Session oder in einem Ahnen-Ritual ab, dass wir beides abdecken, dass wir zum einen eben schauen, gibt es vielleicht irgendwo Gelübde oder Flüche oder irgendwelche Scham- und Schuldversprechen, die aufgelöst werden dürfen, Ahnenverträge, die aufgelöst werden dürfen. Und zum anderen eben auch, was sie uns für jetzt mitgeben möchten. Also das muss nicht immer für uns, also du kannst beliebig viele Ahnenrituale machen, wir werden nie fertig werden. Von daher, ja.
Ja, ich komme immer wieder mit demselben her, aber ich möchte vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben in einer der vorigen Folgen schon darüber gesprochen, das ist auch alles tatsächlich nicht jetzt nur reiner Hokuspokus, sondern es ist tatsächlich mittlerweile wirklich durch Studien wissenschaftlich erwiesen, wenn unsere Eltern nahe oder unsere Großeltern im Krieg aufgewachsen sind, wir nehmen das mit, das ist in unserer DNA. Wir werden tatsächlich schon in unserer Großmutter, existieren wir schon als kleiner DNA-Fleck, als Eizelle. Eben gibt es diese Kirschblütenstudie, ich werde es jetzt nicht nochmal erzählen, könnt ihr eins verfolgen, das war die Folge mit dir, da haben wir drüber gesprochen. Aber deswegen, mein Point hier ist einfach nur, wir reden da jetzt nicht nur von Energy und keine Ahnung was. It's part of it, weil das kann helfen.
Es hat aber trotzdem Hand und Fuß. Genau. Ja, und wir können wieder als zwei Tip-Top-Buchempfehlungen zum einen Mark Wallin, It Didn't Start With You nennen und zum zweiten von Galit Atlas, Emotional Inheritance. Und das sind einfach zwei Bücher, die nur darum handeln, womit wir schon auf die Welt kommen. Also das ist,
Ja. Auch da wieder zum Beispiel Body Keeps the Score, ne?
Genau.
Ist auch nämlich dieses, das fand ich auch so spannend, habe ich auch irgendwann gelernt. Eben, wenn zum Beispiel, sagen wir jetzt, ich weiß, ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber ja, leider halt, wenn unsere Mutter in einem Krieg zum Beispiel aufwächst, ja, dann ist da einfach schon, dann stellt sich der ganze Körper schon auf mehr Stress einfach ein. Und dann wird dieses Kind schon mit einem anderen Stresslevel geboren, mit einem anderen Cortisolspiegel, weil dieses Kind natürlich auf die Außenwelt vorbereitet werden soll.
Genau.
Also it's, wirklich, es ist
das
crazy.
Das ist aber auch einfach die Natur. Ja.
So, vielleicht, was ich nämlich, ich finde es prinzipiell ganz cute und ich habe es auch definitiv die letzten Jahre gemacht, mal schauen, ob ich es dieses Jahr wieder mache, einen Ahnenaltar.
Ja.
Machst du das immer, Milja?
Ich mache es, wenn ich die Ceremonies mache, aber ich mag es ehrlicherweise nicht, wenn die immer da stehen und mich anschauen.
Nein, um Gottes Willen.
Also ich, gerade seitdem ich eben mit diesen anderen Welten arbeite und auch mit der Ahnenwelt und Seelenwelt, habe ich überhaupt keine Bilder mehr von irgendwelchen Leuten, die mich anschauen. Also ich habe alles, was irgendwie eingerahmt war und wo gehangen ist, weggehängt. Mhm. Aber sehr wohl, wenn ich mit diesen Vorfahren arbeite, dann stelle ich schon auch ein Bild auf meinem Altar auf. Und so wie zu jeder Jahreszeit kannst du dir einfach einen passenden Altar gestalten. Ja? Das muss jetzt nicht spezifisch ein Ahnenaltar sein.
Nein. Ja, genau.
Aber ja, typisch für die Jahreszeit bzw. für Samhain wären klar Kürbisse jetzt, was wir schon erwähnt haben, Teile der Ernte, seien das jetzt Äpfel, Nüsse, Granatäpfel, die ja auch so Symbol von Transformation und Tod sind.
Alles Mögliche. Räucherwerk, obviously, auch immer, ja.
Weihrauch zu der Zeit.
Zum Beispiel. Man sagt ja prinzipiell, dass immer die vier Elemente präsent sein sollen bei einem Altar. Genau.
Feuer, Wasser, Feuer, Erde, Luft.
Genau.
Kann Wasser man immer, kann man, sorry, in Form einer Schüssel mit Wasser hinstellen. Wasser ist auch als neutralisierendes Element da. Das speichert Energie, die du dann zum Beispiel an eine Pflanze oder an die Natur wieder zurückgeben kannst. Salz ist auch sehr gut, also eine Schüssel Salz zum Neutralisieren, gerade bei so Anderswelt-Geschichten. Da reicht einfach eine Schüssel Salz, Kristallsalz.
Genau, Feuer, eine Kerze oder Räucherwerk eben. Genau. Erde kann man entweder ein bisschen Erde oder irgendein Kristall oder sowas.
Genau, auch Räucherwerk, also halt alles, was von der Natur kommt.
Genau.
Oder Pflanzen.
Ja, genau. Und Luft ist zum Beispiel auch so Räucherwerk, ne? Genau, also so viel dazu.
Federn geht auch.
Für ja, Federn, stimmt. Federn für Luft. Also das könnte man, kann man sich zum Beispiel auch, ich habe es echt die letzten 2-3 Jahre, also zu Samhain, ich habe es jetzt auch nicht das ganze Jahr überstehen, das finde ich auch creepy, aber zu Samhain habe ich es stehen und das kennt man vielleicht auch. Es gibt eben auch da wieder, ja, diese Feste, das ist nicht nur was wir uns jetzt ausgedacht haben, sondern die finden wir eigentlich überall auf der Welt auch. Es gibt wirklich immer ganz viele Äquivalente zu den Jahreskreisfesten überall auf der Welt. Und ein Fest, das man vielleicht auch mittlerweile schon mehr kennt, ist das mexikanische Todesfest. So, haltet euch fest, ich werde es jetzt fix nicht 100% richtig aussprechen, weil ich nie Spanisch in der Schule hatte. Aber Día de los Muertos. Okay, I tried.
Día de los Muertos.
Okay, ja. Ja. Das wird auch um diese Zeit gefeiert, ja. Und das ist aber eben zum Beispiel, das ist jetzt nicht so ein tristes Fest wie bei uns, ja, sondern das ist wirklich viel farbenfroher, viel farbenprächtiger. Also wenn ihr da schon mal Fotos oder sowas gesehen, ich war leider zu
dieser
Zeit noch
nie. Aber es ist auch in den letzten Jahren voll der Trend geworden, ja. Ja. Es ist halt so die schönen Gesichtsbemalungen und so weiter, die Totenköpfe.
Ja, also und das wird dort einfach, sage ich, viel mehr zelebriert, ja, weil das einfach so dieser ganz selbstverständliche Umgang mit dieser Todesthematik auch einfach ist, weil sie halt einfach Teil des Lebens ist.
Genau.
Und deswegen.
Ich glaube aber, das ist auch allgemein einfach die Lebenseinstellung, diese Akzeptanz von Leben und Tod, die in dieser Zone, sage ich jetzt mal, noch viel besser erhalten ist als jetzt im europäischen Raum.
Ja. Voll. Ja, glaube ich auch definitiv. Dort gibt es auch eben ganz viele so Bäckereien, ja, so diese Totenschädeln und lauter so Zeug, ja, also das ist auch alles viel spielerischer, glaube ich einfach. Und da wird eben auch so richtig ein Festessen. Ich kann mich noch erinnern, ich hab ja ein Jahr so eine Kräuter, in meiner Kräuterpädagogik-Ausbildung habe ich bei der School of the Sacred Wild, habe ich so eine, da hatten wir so eine Zeremonie und da war sie sogar wirklich bei so einem Mexikaner irgendwie zu Hause und da haben sie uns das damals so gezeigt über Zoom, es war cute. Cool. Und da haben sie das eben wirklich hergezeigt, da haben sie wirklich ganz viel so Festessen hergerichtet, und auch einen Tisch oder eine Tafel einfach aufgedeckt für die Verstorbenen und sowas. Und das ist eben, diese Idee ist auch, dass die mitessen. Also dieses Essen wird quasi für diese Leute bereitgestellt. Und das finde ich eigentlich auch ganz geil, diesen Umgang einfach mit diesem Thema.
Weil, aber das gibt es eh noch vereinzelt, dass wirklich für einen Verstorbenen noch mit aufgedeckt wird und der quasi noch einen Platz hat, ja, und bei uns ist das, ich will jetzt kein,
was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest.
kein Kirchenbashing veranstalten, aber es ist einfach, aller Heiligen und aller Seelen sind zwar zwei Feste, die das gleiche Thema behandeln oder vermeintlich das gleiche Thema behandeln, aber Allerheiligen am 1. November ist ein christliches Fest, an dem aller Heiligen gedacht wird, also nicht unseren Ahnen, sondern der durch die Kirche heilig gesprochenen Menschen. Und auch wenn sich das durchgesetzt hat, dass wir in der Zeit Friedhöfe besuchen, die Gräber pflegen, sie herrichten, neue Pflanzen hinbringen, eine Kerze anzünden und sie schmücken, ist das Fest am 1. November nicht direkt unseren Ahnen oder wie wir das jetzt verstehen, zugeschrieben. Und das Gleiche gilt aber auch für alle Seelen am 2. November, weil da wird auch nicht allen Seelen geehrt, sondern eben nur den aus der römisch-katholischen Kirche, den verstorbenen Gläubigen. Also womit wir zu Samhain hineingehen möchten und zu dieser Zeit ist, dass wir wirklich alle unsere Vorfahren und alle unsere Ahnen mit einbeziehen und einschließen.
Egal, ob sie gläubig waren oder nicht.
Genau.
Ja, nein, ganz wichtig, also wie gesagt, das ist kein Kirchenbashing, aber, you know. Ich glaube, die Leute, die diese Podcast-Folge hören, sind uns nicht böse.
Nein, Kirche oder Religion allgemein hat gerade nicht den besten Stand.
Ja. Außerdem, genau, so viel dazu. So, wie können wir Samhain oder beziehungsweise ich finde auch allgemein, ja, diese dunkle Jahreszeit jetzt wirklich so als moderne, urbane Menschen einfach ehren. Ich merke es gerade bei mir selber auch ganz stark, Timili und ich, wir haben auch letztens drüber gesprochen, eben, na jetzt, man geht von außen nach innen, man schwitzt, ich habe gerade wieder teilweise, ich würde sagen, es ist nicht mal Schuppen oder sowas, sondern einfach meine Kopfhaut löst sich halt so ein bisschen. Ich meine, ist das Schuppen?
Aber der Körper processed auch, also er macht irgendwas, es passiert irgendwas um die Zeit, wenn sich in der Natur alles shiftet. Wir haben letztens gelacht, weil ich das gleiche wie vor 2 Jahren und letztes Jahr auch gesagt habe und jedes Jahr um die Jahreszeit komme ich zu Christina und sage, irgendwie, ich kann mich riechen, something is changing, hast du das auch? Also der Körper geht auch durch einen Prozess.
Voll. Ich merke es auch jetzt eben, ne, die Sonne geht jetzt wieder viel früher unter. Und ich bin jetzt eine. Es ist so crazy. Und ich bin jetzt so eine Abendspaziergang. Also ich brauche jetzt, weißt du, so am Ende des Tages mache ich noch meinen Spaziergang und mittlerweile muss ich mich richtig beeilen, dass ich halt noch so, dass es halt noch halbwegs hell draußen ist.
Damit die Geister holen. Ja,
no joke. Weil ich meine, wir haben zwar Straßenbeleuchtung, aber ich möchte jetzt bei mir am Wienerberg, ich gehe, also wenn es dort dunkel ist, gehe ich dort nicht mehr spazieren, to be honest.
Nicht gehen. Aber das. Das ist so spannend, weil das baut sich halt jetzt mit der dunklen Zeit, die reinkommt, genau auf für Jul dann, für die Rauhnächte, wenn es auch um die wilde Jagd geht und so. Also jetzt schiebt das alles so an, diese gruselige, dunkle Zeit.
Voll. Ich liebe sie, by the way, gell? Also deswegen.
Ja, Christina ist der größte Fan von Hexenfilmen und allem, was irgendwie. Yes. Also vielleicht hast du Top 3 für uns.
Ja, okay, warte, gut. Also Top 3 Hexenfilme, okay, let's go, let's do this. Ich sag's gleich, das ist keine objektive Beurteilung. Also das ist jetzt nicht so.
Ich bin schon gerügt worden, dass ich ein paar nicht kenne oder noch nicht gesehen habe.
Das sind jetzt nicht die besten Bewertungen auf Rotten Tomatoes oder IMDb. sondern das sind einfach meine subjektiven Empfindungen. Also Numero uno ist, glaube ich, bei mir definitiv Practical Magic mit Nicole Kidman und Sandra Bullock. Die Melia hat den Film, glaubt, noch nicht gesehen. Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, I'm very disappointed. Ich weiß nicht, was ihr euer ganzes Leben lang gemacht habt. Auf Deutsch heißt er Zauberhafte Schwestern, ja. Okay, ich glaube, das charmt wahrscheinlich da auch Deutsch. Auf Deutsch
charmt habe ich dafür alles gesehen.
Ja, same.
Ja. Ich habe sogar ein eigenes Buch der Schatten
geschrieben. Me too. Okay, ich habe sogar noch irgendwo.
Nein, ich habe es nicht, mein Name.
Ich habe es mit meiner Cousine damals gemacht, da haben wir dann auch so die Seiten mit so Tee eingewelkt, damit sie so ein Fotobuch gekauft.
Mit meiner besten Freundin habe ich damals, wir haben von ihrer Mutter so einen richtig fetten Eisentopf gefunden und dann haben wir so Zaubersprüche gemacht und glaubst du, wie wir uns gewundert haben, wenn dann Sachen in Erfüllung gegangen sind. Wir wussten damals auch nicht, wie krass Lorbeerblätter zischen und sprenkeln und hatten richtig Schiss. Aber es war richtig gut. Ich kann mich erinnern, da ist auch, wir reden hier von einem Alter von 13, 14, also das ist jetzt 20 years ago, circa.
Circa.
Ja, du, aber no joke, wir haben das, glaube ich, bis 16 ziemlich gut gemacht. Wirklich? Also wir haben uns sicher 2-3 Jahre sehr intensiv damit beschäftigt.
Geil, love it.
I started early.
Geil, und dann fragen wir uns, warum sind wir heute so, wie wir sind und wir alle so mit 13, 14, let's do this.
Na, aber wirklich, ja, ja. So Geister beschwören und Tischelrücken und ja, diese ganzen Sachen. Ja, aber genau das meine ich. Wir hatten damals keine Ahnung, was wir machen.
Ja,
und
ja.
Ich habe schon einen ordentlichen Respekt gehabt, weil wir hatten einfach Situationen, something happened, I don't know what, but things happened. Und ich habe das dann einfach sehr lange von mir weggeschoben, weil ich mir dachte, okay, I cannot go there. Ich muss noch irgendwo mit Licht schlafen und ich bin schon 16.
Geil. Wer warst du? Warst du Prue, Piper oder Paige?
Ich war Prue.
Du warst Prue? Oh, wirklich?
Ja, ich war Prue.
Ja, I can tell. Okay, yeah. Ich war Piper, obviously.
Das wird heute auch noch gut passen.
Ja, schon, ja, ich finde mich auch. Okay, cool. Love that for us. Genau, also auf jeden Fall Practical Magic. Wirklich, der ist auch ein bisschen spooky. Ist not crazy spooky, aber gut, nice einfach. Und definitiv auch The Craft, der Hexenclub heißt das auf Deutsch. Da gab es auch 2020 gab es auch eine Fortsetzung dazu, war auch ganz gut. Again, sind das jetzt die besten Hexenfilme jemals? No, aber sie haben meine Jugend und meine Kindheit sehr stark geprägt, deswegen sind sie die besten. Okay. Und deswegen hier meine Empfehlungen, wer das noch nicht gesehen hat oder wie gesagt, Charmed kann man immer wieder mal anschauen. The Witches of Eastwick. Heißt das auf The Witches of Eastwick? Auch super guter Film.
Ihr könnt ja eure Lieblings-Hexen- und Halloween-Filme gleich in Spotify kommentieren oder auf Instagram unter dem Post.
Ich habe auch einen ganzen Blogbeitrag dazu. Also wer noch mehr Hexen-Film-Recommendations haben möchte, ich werde das alles in den Shownotes verlinken.
Nice.
So, und theoretisch sind wir jetzt ein bisschen von der Frage abgekommen, aber we aren't, also not really, weil wir sind hier dabei, wie wir diese, ja, wie wir das einfach auch als moderne Menschen auch einfach mehr zelebrieren können. Und das ist, finde ich, eins der Dinge, halt so richtig in diese Zeitqualität einfach reintappen. Und weil, also für mich ist das, glaube ich, auch ein großer Teil so dieses Rituals, sich da wirklich so, ja, dann am Abend cozy zu machen, eben dann esse ich meinen Kürbis.
Könnte man direkt ein ganzes Event draus machen.
Ja, ja, und dann schauen wir, und dann schaue ich mir irgendeinen Hexenfilm oder irgendeinen anderen Halloween-Film oder Gott weiß was an. Ja, gehört dazu. Was kann man.
Stimmungsmacher halt.
Ja, genau, voll. Voll. Was kann man vielleicht noch so machen, Melia? What?
Also ist eh klar, dass wir nach der Erntezeit, nach Mabon, noch immer ein bisschen ernten und Zeit haben, einzukochen, einzulagern und die Ernte halt hineinzubringen. Wir haben meistens um die Jahreszeit schon oder um das Fest herum schon sehr Lust auf Deftiges, auf ja, einfach herzhaftes Essen, viel auch Süßes. Das geht jetzt einfach in der Winterzeit, in die Winterzeit hinein.
Ja, ja, voll, absolut.
Genau.
Martini-Ganzl ist, glaube ich, auch ein so
ja,
ein
Klassiker.
Ding, das kennen, kennen viele von uns.
In Österreich hier, in unserer Gegend.
Ja.
Ja,
heißt es in Deutschland auch so? Wurscht, bei uns in Österreich heißt es Martini-Ganzl. Do with that what you will.
Wir haben zu dem Thema übrigens auch ein bisschen mehr Hintergründe in unserem Buch, das sehr bald kommt, nämlich am 2. November ist es... ist das Erscheinungsdatum und wir starten im Buch auch mit Samhain und mit dem keltischen Neujahr.
Genau.
Das heißt, da findet ihr dann noch mehr Informationen und Ritualbeispiele, Self-Care, was ihr um diese Jahreszeit machen könnt. Aber ja, neben dem Essen, der Kost, den Hexenfilmen wird es jetzt auch einfach kälter und es geht viel mehr eben nach innen stricken, wärmen, Kleiderschrank umstellen von Sommergarderobe, Sommer-Herbstgarderobe schon Richtung Winter.
Ja, genau. Und auch natürlich Klassiker, ja, um diese Zeit, ich schaue gerade, ich habe da mein Zink stehen zum Beispiel, ja, jetzt wirklich um das Immunsystem auch kümmern. Da kann man jetzt zum Beispiel Kräuter-Oxymels ansetzen, ja, also so einen Apfelessig mit Honig, das ist so ein Kräuter-Oxymel, ein Kräutersauer-Honig. Für den Winter kann man das jetzt ansetzen, ja, oder ich liebe es auch, ich mache urgern mein... so einen Ingwer-Zitronensaft, by the way, einfachstes Rezept ever, einfach den Ingwer ungeschält, geschälte Zitrone mit Wasser, Pfeffer, vielleicht noch Kurkuma, einfach in den Mixer und dann abseihen. Und das ist so richtig geil, ist auch so richtig stark, kommt halt immer darauf an, wie stark man es macht. Aber das so ein Ingwer-Zitronenwasser mache ich mir total gerne. Oder, was ich auch voll gerne mache, und das ist so ein Klassiker aus, es ist lustigerweise ein Klassiker aus der Kräuterküche, obwohl es eigentlich keine Kräuter hat, aber nein, doch, Knoblauch, ist der Fire Cider. Das geht auf die Rosemary Glad Star zurück und das kommt so aus den 1980ern und das ist wirklich, das ist so der Klassiker. Mittlerweile gibt es sogar auch bei uns bei der St. Charles Apotheke gibt es das zum Kaufen und sowas, cool. Ja, mittlerweile. Man kann das aber super easy selbst machen und ich mache mir das wirklich jedes Jahr. Das bringt einfach so richtig den Kreislauf in Schwung und stärkt das Immunsystem und das kann auch einfach helfen, Erkältungen vorzubeugen, wenn man da jeden Tag dann so einen Shot trinkt. Mhm. Ich sage gleich, das Rezept, das ist nicht ohne, also das ist schon richtig strong. Also das, da schottet scharf. Man dann zurück und es ist mega scharf. Das ist dann schon so richtig so, huh, okay. Aber das ist eben wirklich
schärfer
so.
Schärfer als den Ingwer-Shot?
Ja. For sure. Ja, du wirst gleich sehen, warum. Wirkt auch wirklich antibakteriell und befreit auch so richtig Neben- und Stirnhöhlen. So, I will tell you now how to do it. Ihr nehmt einfach ja, so ein Glas, so ein Einmachglas oder sowas mit ca. 1,5 Liter. Ein Liter Apfelessig, ja, also da legen wir schon mal gut los. Eine große Zwiebel, ein Rettich oder ein Krähen nennt man das bei uns, also ein Meeresrettich. Zwiebel, Ingwer und optional Jalapeno, Cayennepfeffer oder Chili und Knoblauchzehen, also you can tell, alles scharfe, alles richtig gute und starke. Ich gebe super gerne auch noch Orange, Kurkuma und Zitrone rein. Voll, dann ist es ein bisschen, ja, dann schmeckt es, dann kann man es tatsächlich trinken, weil sonst ist es ein bisschen gar heavy. Und dann auch einfach Honig nach Belieben. Ja, alles einfach in dieses Einmachglas reinschichten. Gibt es ganz viele Rezepte auch im Internet. Ich habe auch eins auf der Website, ich werde auch das in den Shownotes verlinken. Dann das einfach 4 Wochen im Dunkeln stehen lassen und dann wirklich so einen Shot im Winter pro Tag trinken. Ich find's richtig geil. I love it, cool. Aber es ist schon auch nichts für schwache Nerven.
Wie lange ist das haltbar, wenn man das macht?
Du, ich habe das sicher auch schon, also ein Jahr habe ich das sicher auch schon zu Hause stehen. Okay. Also das kannst du ruhig, da passiert nicht viel. Mhm. Ich würde schon, du musst es irgendwann ab sein, weil irgendwann wird das dann schon so alles halt schimmelig. Aber ich meine, der Apfelessig, der hält eigentlich schon meistens, und auch der Honig, ne, ist ja alles antibakteriell. Aber ich würde es, also definitiv rechtzeitig ab sein. Wird auch mal, wenn es das auch mal länger als 4 Wochen, ich habe es ja sicher auch schon länger stehen gehabt lassen, aber ja, so circa.
Aber du trinkst davon relativ lang.
Ja, also ich mache mir, für mich alleine, mache ich mir eine so eine Ladung am Anfang des Winters und dann trinke ich das so ein bisschen. Genau. Milia, kannst
weiß
du
ich,
uns...
Weiß ich, was ich die Woche mache. Ja.
Welche Reflexionsfragen stellst du dir vielleicht um die Zeit?
Also dadurch, dass es ja das Ende von einem Zyklus ist, von unserem Jahreszyklus, da würde ich empfehlen, jetzt einfach mal von letzten Jahr, Samhain, bis jetzt zu reflektieren, zu schauen, okay, was ist passiert, was wir auch in der Erntezeit schon gemacht haben, aber jetzt wirklich nochmal so, okay, was ist gestorben im wahrsten Sinne des Wortes und was kann ich zurückgeben? Was möchte ich loslassen? Weil es ist Loslasszeit, ja. Es ist ja auch Waagezeit noch kurz vorher und der Waage ist ja auch die Ausgleichungskarte im Tarot, beziehungsweise Judgment Card, das Gericht zugesprochen. Also es ist sogar da so aufgebaut von den Sternzeichen, von Tarot, von der Jahreszeit. Es ist alles, ist uns eigentlich eh schon vorgekaut und vorgesagt, wie die Abfolge ist, ja. Also nach der Ausgleichung, nach dem Balancieren, Bilanz ziehen, ins Gericht gehen mit sich, ist auch dieses zu Grabe tragen, sterben, transformieren, um dann wieder in der dunklen Zeit neu hervorzukommen und im Stillen sich wieder aufzubauen, zu Kräften zu kommen, zu sammeln, bevor man im Frühjahr losstartet. Also wir sind jetzt wirklich in der Phase von Regeneration, Reflexion und
ja, genau.
Sich mit dem Eingemachten auseinandersetzen und schauen eben auch vom Skorpion her, was sticht dich momentan noch in deinem Leben? Ja? Wo gibt es noch Dornen zu ziehen oder Stacheln zu ziehen? Was muss angepasst werden? Wofür muss Raum geschafft werden? Weil du gehst ja nach innen in deinen Raum. Ja, und eben auch sich mit seiner eigenen Unterwelt zu beschäftigen.
Yes, absolut. Das Samhain ist wirklich fast wie kein anderes Fest, zeigt einfach sehr gut diesen Leben-Tod-Wiedergeburt-Zyklus einfach auf, gerade auch wenn man, gerade auch in der Natur, also alles in der Natur stirbt einfach ab, ja, aber wir können uns einfach in Sicherheit wiegen, dass im Frühjahr einfach alles wieder erblühen wird. Ja. Und genauso ist auch einfach, wenn man daran glaubt, ja, an Inkarnation, ist der Tod halt eigentlich kein richtiges Ende, mhm, sondern...
Aber so auch wie mit der Natur, die Natur, genau, ist nie wirklich tot.
Ja, voll, genau. Ja.
Also es, irgendwas ist noch immer am Leben und tut etwas.
Und es wechselt alles auch in der Natur, ne? Der, genau, Same keimt halt in, ja, der, in der Dunkelheit einfach.
Also unter
einfach
dem Laub, das die Erde bedeckt, passiert ja ganz, ganz viel, ja? Und das ist voll, ja, auch genau das, was bei uns vonstatten geht.
Voll, genau. Deswegen eben wollen wir auch im Winter so viel reflektieren, weil genau das ist es, ne? Also im Dunklen, da keimt halt, keimen diese ganzen Samen. Also das ist wirklich, Samhain ist auch so richtig diese Schwellenzeit zwischen quasi Tod und Wiedergeburt des Lichts zur Wintersonnenwende. Ja, also Wintersonnenwende ist dann eben, wir merken es jetzt eh schon, es wird die ganze Zeit schon wieder viel dunkler. Und zur Wintersonnenwende ist dann der Zenit der Dunkelheit erreicht. Ab da werden dann die Tage wieder länger tatsächlich.
Wir 21. glauben, Dezember.
Genau. Wir glauben zwar, wir sind so, haha, wir sind gerade mitten im Winter, ja, aber eigentlich wird es da dann schon wieder, ja, heller.
Es hilft mir total, genau, mir zu auch wissen. Also seitdem ich mir das in den Kalender eintrage und genau weiß, okay, ab 21. Dezember werden die Tage wieder länger. Und jetzt wissen wir, okay, jetzt bin ich Mitte Oktober.
Ja.
Wie lange, mhm, wird es noch dunkler werden und wann beginnt es dann wieder heller zu werden? Das macht einfach etwas im Kopf.
1000%, ja, wirklich, absolut.
Und ich freue mich dieses Jahr regelrecht auf die Dunkelheit. Also, mhm, es ist so... aber gut, wir haben auch einfach irre viele Pläne, ja, und ja, nützen jetzt auch die Zeitqualität ganz intensiv mit allem, was sie halt mitbringt, um das mitzugehen mit diesem Zyklus, um mitzugehen mit der Energie, die gerade präsent ist.
Voll, ja, genau. Und zur Wintersonnenwende am Zenit der Dunkelheit wird dann eben das Licht wieder geboren, ja. Deswegen feiern wir dann auch die Geburt des Jesuskinds. Früher war es halt noch die Geburt des Sonnenkinds.
Der Lichtbringer.
Genau, der Lichtbringer. Wir werden natürlich auch zu Jul eine Podcast-Folge releasen, veröffentlichen. Da kommt dann mehr dazu. Aber eben Samhain ist jetzt wirklich so diese Schwellenzeit zwischen jetzt stirbt alles ab, ja, und dann zur Wintersonnenwende eben kommt das Licht zurück.
Ja. Und eins noch, nehmt uns bitte nicht so wörtlich. Ja, es ist nicht, ja, dass am 31.10. die ganze Natur stirbt. Ja, es ist, ja, also die Natur hat mit dem jetzt keine Terminvereinbarung, sondern es wird so gesagt. Natürlich ist jedes Jahr, sind die Jahreszeiten anders. Die Natur verändert sich und verschiebt sich. Die Jahreszeiten verschieben sich. Ja. Der Mensch hat sehr starken Einfluss darauf. Aber so im Groben um diese Zeit herum beginnt die Natur oder hat schon begonnen zu sterben. Und das zieht sich eben
voll. Es ist eh, man muss echt eh sagen, mittlerweile, also dieses Jahr finde ich es einfach ganz krass, wie stark es sich verschoben, ja, hat. Es war sicher die letzten Jahre schon teilweise so, schauen wir mal, ja, wie es nächstes Jahr wird, aber dieses Jahr finde ich es ganz krass.
Also gefühlt hatten wir letzte Woche noch Spätsommer. Sommer.
Ja, ja, absolut. Ja. Ist ja auch zum Beispiel, also ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber bei uns in Österreich ist ja zum Beispiel Skifahren halt voll das Thema. Ja. Und jetzt beginnen die ganzen Skirennen schon und die ganzen Skifahrer sind so, okay, what the fuck, wo genau sind wir? Also sie präparieren natürlich die Pisten,
ja,
aber die hatten halt eigentlich keine Zeit vorher irgendwie zu üben. Das ist gerade voll die Diskussion, mhm, glaube ich, im Skisport. Und deswegen, da wird sich sicher auch in Zukunft noch einiges tun. Wie gehen wir in Zukunft damit um, ja, dass sich das alles einfach so krass verschoben hat? Aber deswegen, das ist schon einfach auch eigentlich das Schöne an den Jahreskreisfesten, dass sie uns eigentlich schon in dieser Zeitqualität, in der ursprünglichen zumindest, verankern, mhm, ne? Und einfach dieses Gefühl geben, so sollte das eigentlich gerade vonstatten,
genau,
gehen.
Genau, ja, weil das Licht verändert sich ja trotzdem.
Ja, voll, außerdem.
Ganz egal, welche Tagestemperaturen wir haben und ja.
Genau. Melia, sonst noch irgendwas, was es großartig zu Samhain, mhm, und dieser Jahreszeit einfach zu sagen gibt? Irgendwas Wichtiges? Den Rest könnt ihr in unserem Buch nachlesen, würde ich sagen. Wir haben jetzt eh einige Zeit gesprochen. Wie lange war es denn jetzt wieder? Naja, so circa eine Dreiviertelstunde. Es gibt wirklich noch wahnsinnig viel mehr einfach zu Samhain zu erzählen. Ja? Unser Buch, jedes Kapitel, jedes Jahresgastfest, wie viele Seiten wahrscheinlich? So 20, 30 Seiten hat jedes Fest sicher. Ja, bestimmt. Ja. So circa. Also da werdet ihr noch sehr viel mehr über jedes Jahresgastfest nachlesen können. Für alle, die neu hier sind, die gerade zum ersten Mal zuhören und sich denken, von welchem Buch redet ihr? Die liebe Emilie und ich, wir haben ein Buch zu den Jahresgastfesten und den Rauhnächten geschrieben, das jetzt auch zu Samhain endlich das Licht der Welt erblickt und tatsächlich endlich erhältlich sein wird.
Das ist ein reiner Zufall, weil eigentlich hätte es zum Abon kommen sollen und durch ein paar, ich würde fast sagen, kosmische Zufälle kommt es jetzt zu Samhain.
Genau. Und ihr könnt es überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Amazon oder geht es zum nächsten Buchhandel, zum nächsten Buchladen eures Vertrauens. Da einfach, es heißt die Rauhnächte und die Rauhnächte und Jahresgastfeste. Ganzheitliche Rituale für den Alltag von Christina Donetsky und
Meli Haguri.
Genau. Und damit habt ein wunderbares Samhain. Ja, gedenkt euren Ahnen, stellt vielleicht eine Ahnentafel zusammen. Ich finde, das ist einfach, oder sprecht es auch einfach. Ich finde, es würde reichen, wenn man sich vielleicht einfach wieder mal mit Opa, Oma, Mama, Papa, wem auch immer einfach zusammensetzt und einfach mal nachfragt, hey, wie, wo, was, wann.
Genau.
Ja, genau, that's it. Until next time.